Ende letzten Jahres schrieb die Berliner Zeitung Giftnotruf. Mehr Anfragen wegen Überdosierung von Vitamin D. In diesem Video wollen wir nicht nur darüber sprechen, wann Vitamin D wirklich überdosiert werden kann, wann Vitamin D gefährlich wird und ob es überhaupt gefährlich wird, sondern wir wollen vor allem drei Perspektiven einnehmen, die uns dabei helfen, Nahrungsergänzungsmittel zu betrachten, um herauszufinden, wann diese problematisch werden können, aber vor allem auch herauszufinden, wann diese von Nutzen sind. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Philipp Domsch, Therapeut, Gründer von Podium und Experte für ganzheitliche Gesundheit. Und wenn wir heute hier über Nahrungsergänzungsmittel und deren Nutzen, deren Gefahr vielleicht auch sprechen, dann will ich mal zwei Dinge vorab voraussetzen. Nämlich erstens, dass du an alles, was du mit deinen Klienten zusammen durchgehst oder vielleicht auch für dich selbst nutzt, mit einem gesunden Menschenverstand herangehst. Ja, das setze ich jetzt einfach mal voraus bei all den Dingen, die ich jetzt hier gleich besprechen werde. Und das Zweite ist, dass du natürlich nicht einfach extrem hohe Dosen verabreichst, ohne dich wirklich tiefgehend mit den Wirkungen gewisser Nahrungsergänzungsmittel auszukennen und natürlich auch nicht Nahrungsergänzungsmittel selber einnimmst oder diese deinen Klienten empfiehlst, wenn sie für dich komplett neu sind und du dich damit noch gar nicht auskennst. Ja? Das Erste ist, wir werden uns mal fragen, okay, Toxizität, also Giftigkeit, wann wird denn etwas überhaupt giftig? Ist Vitamin D zum Beispiel, gibt es da wirklich eine Gefahr sozusagen dahingehend, dass wir Probleme bekommen können, dass es für uns giftig werden kann? Das ist das Erste. Die zweite Perspektive ist eine individuelle Perspektive. Also wann werden Nahrungsergänzungsmittel für gewisse Individuen problematisch oder wie können wir herausfinden, ob es für Person A hilfreich ist und für Person B eventuell nicht? Ja, also der individuelle Nutzen, jetzt nicht nur die verallgemeinerbare Toxizität, sondern der individuelle Nutzen von Nahrungsergänzungsmitteln, wie können wir das herausfinden? Und das dritte, die dritte Perspektive geht so in Richtung Hype-Produkte, Werbeprodukte, wo große Werbeversprechen mit einhergehen. Also die Produkte, die wir sehr, sehr oft in der Werbung sehen, die ganz toll angepriesen werden. In welchen Fällen können wir davon ausgehen, dass das nur Lug und Trug ist, nur Marketingmaschinerie? Und in welchen Fällen können wir vielleicht sagen, ja doch, da steckt schon was dahinter und es macht auch Sinn, dieses Produkt zu bewerben. Und dann lass uns doch mal bei der ersten Betrachtungsweise beginnen. Das heißt also, der Angst vor Toxizität, der Angst vor einer gewissen Giftigkeit, vor problematischen Nebenwirkungen von Nahrungsergänzungsmitteln. Und ich möchte hier gleich mal vorweg sagen, dass diese Angst in den meisten Fällen eher unbegründet als begründet ist. Und hier auch gleich mal dieses Beispiel vom Anfang aufnehmen, also Vitamin D, weil dies ja wirklich am meisten durch die Medien getrieben wird. Man liest ja immer öfter, Vitamin D tötet Hund oder Giftnotruf, wie ich es ja auch schon in meinem kleinen Intro erwähnt habe, oder Achtung auf Grundlage von Hyperkalzämie, das heißt also ja, Vitamin D führt schnell dazu, dass wir einen zu hohen Kalziumspiegel im Körper haben. All diese Dinge liest man, da wird ganz, ganz viel Angst verbreitet. Nur die Frage ist in solchen Fällen immer, wie kommt es denn dazu? Woher kommt denn diese große Angst vor einem bestimmten Vitalstoff, vor einer bestimmten Therapie? Natürlich steckt dahinter auch immer auch ein monetäres Interesse der Pharmaindustrie, ganz klar, weil Vitamin D zum Beispiel nicht patentierbar ist. Es ist ein natürlicher Stoff, das heißt, da kann man nicht viel Geld mit verdienen. Nur müssen auch andere Dinge dahinter stecken. Und so ist es zum Beispiel beim Thema Vitamin D. Ich kann jetzt hier schlecht die ganze Geschichte des Vitamin Ds aufrollen, aber ich will mal so ein paar relevante Punkte mit dir teilen. Zum Beispiel hat man schon in den 1940er Jahren in Fällen von rheumatoider Arthritis, ja, einer sehr, in vielen Fällen einer sehr starken Autoimmunerkrankung, eben sehr hohe Dosen von Vitamin D gegeben. Ja, also 200.000 bis 300.000 Einheiten war es damals schon, was sehr, sehr hohe Dosen sind, wenn man das auch heutzutage sich anschaut und anschaut, was man auch, wenn man eben therapeutisch richtig vorgeht, gibt. Dann ist es natürlich viel, viel weniger. Und man hat damals sehr, sehr gute Ergebnisse damit erzielen können. Man hat die Entzündungsneigung des Immunsystems stark herunterfahren können. Man hat überhaupt das Immunsystem damit sehr, sehr gut modellieren können. Aber es gab eben auch in einigen Fällen komische Nebenwirkungen. So will ich es jetzt mal ganz kurz beschreiben. Heutzutage können wir nicht mehr sagen, ob es jetzt wirklich auf das Vitamin D zurückzuführen ist. Damals wurde es aber eben stark auf das Vitamin D zurückgeführt, ohne dass man es wirklich beweisen konnte. Es ging dann weiter, dass wir in den 1950er Jahren angefangen haben, Vitamin D Nahrungsmitteln zuzugeben. Das heißt also zum Beispiel Milchprodukte mit Vitamin D anzureichern. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir auch damals schon verstanden haben, dass Vitamin D extrem wichtig für unseren Körper ist. Der wichtigste Vitalstoff überhaupt, damit zum Beispiel das Immunsystem richtig funktioniert, etc., etc., etc. Man hat dann aber auch wieder einige Fälle, und das sind dann immer wenige Fälle, die aber medial sehr, sehr stark aufgepusht werden, gehabt, wo Eltern berichtet haben, dass ihre Kinder eben starke Nebenwirkungen haben. Etwas später hat man dann herausgefunden, dass das daran lag, dass das Kinder mit dem sogenannten Williams-Syndrom sind, also einer genetischen Erkrankung, wobei es in diesen Fällen immer wichtig ist, dass man eben kein Vitamin D gibt, weil es dann zu Nebenwirkungen führt. Ja? Man hat dann in Europa das zurückgefahren, hat gesagt, wir reichern keine Nahrungsmittel mehr an mit Vitamin D. Heutzutage wissen wir, zum Beispiel der Dr. Brenner vom Deutschen Krebsforschungsinstitut, dass es sehr, sehr sinnvoll wäre, einfach die Nahrungsmittel mit gewissen Dosen an Vitamin D anzureichern, sodass jeder in der Bevölkerung zumindest auf ein Grundlevel von Vitamin D kommt. Und er sagt sogar, der Dr. Brenner, dass eben hunderttausende Krebstote wir eben vermeiden könnten, ja, wenn wir präventiv Vitamin D geben würden in Form von Anreicherung von Lebensmitteln. Ja? Und er ist damit nicht alleine. Es gibt ganz, ganz viele andere renommierte Wissenschaftler, die eben derselben Meinung sind. Jetzt mal die andere Seite. Okay, was passiert denn, wenn wir wirklich hohe Dosen nehmen? Hier gibt es eine sehr, sehr schöne Übersichtsarbeit der Mayo Klinik, eine sehr renommierte Klinik aus den USA, wo eben ganz klar gesagt wird, diese Dinge, die da immer angeprangert werden, ja, diese Angst, die da verbreitet wird, diese schlimmen Nebenwirkungen, dass Vitamin D wirklich toxisch wird, das erreichen wir erst, wenn wir über Monate, vielleicht sogar Jahre hinweg Dosen von 50 bis 100.000 internationalen Einheiten zu uns nehmen. Was ja niemand macht, vor allem nicht in der normalen Therapie. Ja. Das heißt also, diese Angst ist in den allermeisten Fällen unbegründet, wenn wir ordentlich sinnvoll mit einem gesunden Menschenverstand daran gehen. Und hier ist das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem besteht nämlich darin, dass wir auf Grundlage der Angst zu wenig Vitamin D zu uns nehmen und dann eben nicht auf die Level kommen, die wir eben brauchen, um gesund zu bleiben oder eben, wenn wir Erkrankungen haben, gesund zu werden. Das heißt, wenn wir hier nur 1000 oder 2000 Einheiten oder, wie es oft empfohlen wird, sogar noch weniger nehmen, ja, dann haben wir ein Problem, brauchen sehr, sehr lange, um auf gewisse Level zu kommen oder kommen auch gar nicht auf diese Level. Das heißt, wir müssen in der Therapie eben eher mehr nehmen und natürlich verstehen, wie wir das individuell anpassen auf die Konstitution des Klienten, auf die Symptome des Klienten etc. etc. Ja, das ist natürlich wichtig, dass wir in der Lage sind, hier individuell vorzugehen. So, und um diesen Punkt der Toxizität, der Giftigkeit, der potenziellen Giftigkeit von Nahrungsergänzungsmitteln nochmal auf andere Bereiche auszuweiten, lässt sich also grob sagen, dass wir erstmal unterscheiden müssen zwischen wasserlöslichen und fettlöslichen Stoffen. Denn nur die fettlöslichen können sich im Körper anreichern. Die wasserlöslichen, wie zum Beispiel Vitamin B-Typen oder Vitamin C, werden einfach, das Überschüssige sozusagen, was wir einnehmen, wird einfach mit dem Urin ausgeschieden. Da ist also die Gefahr, dass wir eine Überdosierung haben, sehr, 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 sehr viel geringer als bei den fettlöslichen, wie zum Beispiel dem Vitamin D oder dem Vitamin A. Ja? Das erstmal vorweg. Wenn wir jetzt über wasserlösliche sprechen, also zum Beispiel Vitamin B und Vitamin C, muss man ganz klar sagen, das ist sehr schwer, das überzudosieren. Und hier brauchen wir viel höhere Mengen, als eben auch oft gesagt wird. Ja? Also wenn wir bei Vitamin C nicht mal mindestens 1000 Milligramm nehmen, ja, und bei Vitamin D-Typen da auch gewisse Mengen einnehmen, dann haben wir oft nicht die Ziele erreicht, die wir da erreichen wollen, zum Beispiel bei einer chronischen Erschöpfung oder eben auch bei Immundefekten, bei Infektionen, wenn wir jetzt zum Beispiel über Vitamin C sprechen, ja. Zusammengefasst, einfach erstmal schauen, okay, ist das überhaupt fettlöslich oder ist es wasserlöslich? Da muss ich mir bei den wasserlöslichen in der Regel tendenziell, klar, immer gesunder Menschenverstand, logisch, eher weniger Gedanken über Überdosierung machen als bei den fettlöslichen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, der zweiten Betrachtungsweise. Die zweite Betrachtungsweise ist, wie kann ich denn für das jeweilige Individuum herausfinden, ob es für ihn oder sie problematisch oder nicht problematisch, ich sage mal lieber nutzvoll oder nicht nutzvoll ist. Ja? Und hier müssen wir einfach mal schauen, okay, ist es ein Stoff, der theoretisch auch, oder nicht theoretisch, sondern praktisch auch vom Körper selbst produziert wird und ich gebe ihn noch zusätzlich hinzu, oder ist es ein externer Stoff, der also wie bei zum Beispiel vielen Phytotherapeutikern, also Pflanzenstoffen, eben nicht selber vom Körper produziert werden kann. Und ich will hier auch mal wieder ein Beispiel nennen, nämlich das Kurkumin, ja, also der therapeutische Stoff aus dem Kurkuma. Ich rede hier also nicht vom Küchenkurkuma, sondern von den Kurkuminoiden, dem Wirkstoff, den wir eben im Kurkuma vorfinden. Hier hast du sicherlich auch schon davon gehört, dass es eine stark antientzündliche Wirkung hat. Es wird in manchen Studien davon berichtet, dass es antientzündlicher wirkt als manche Medikamente. Ja, das mag so sein. Auch wir haben da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Kurkumin bei zum Beispiel chronisch entzündlichen Erkrankungen. Nur muss man da wissen, wenn wir Klienten haben, die wirklich starke Symptome haben, also chronisch entzündliche Erkrankungen oder eben starke chronisch entzündliche Erkrankungen, dann sollte man mal schauen, okay, hilft das demjenigen, dem Individuum wirklich? Ja, was steckt dahinter? Kurkumin hilft in den meisten Fällen, wirkt in den meisten Fällen antientzündlich. Ja, das stimmt. Zum Beispiel auch Weihrauch wirkt in den meisten Fällen stark antientzündlich. Nur gibt es Fälle, wo es proentzündlich wirkt. Nicht jeder Mensch reagiert genau gleich. Und dann sollten wir eben bei Menschen, die hier unbedingt in Anführungsstrichen schnelle Hilfe brauchen oder sicher gehen müssen, dass das auch hilft. Ja, wenn ich jetzt einfach nur mein Immunsystem ein bisschen unterstützen möchte und da mal eine Kurkumin-Kur sozusagen zu mir nehmen möchte, mein Gott, dann kann ich das machen, das ist alles okay, ja. Nur wenn ich eben sicher gehen muss, dass das auch wirklich hilft, dann sollte ich das austesten. Und hier rede ich vom TNF-Alpha-Hemmtest. Will ich jetzt nicht zu tief reintauchen, ja, es gibt auch andere Tests. Das ist jetzt einer, der sich sehr, sehr gut erwiesen hat in der therapeutischen Arbeit. TNF-Alpha ist einfach nur ein Immunbotenstoff, ein sogenanntes Zytokin, das vom Immunsystem ausgeschüttet wird, wenn Entzündungen vorherrschen im Immunsystem. Und das zeigt eben in der Diagnostik, in der Labordiagnostik, dass ein Stoff entweder die sozusagen Entzündungen hemmt oder Entzündungen unterstützt. Ja, wenn mehr TNF-Alpha ausgeschüttet wird, dann wird natürlich, es ist proentzündlich. Wenn weniger TNF-Alpha ausgeschüttet wird, um es mal einfach zu erklären, es ist antientzündlich. Und das können wir uns anschauen, das sollten wir in solchen Fällen auch anschauen. Denn in manchen Fällen sehen wir eben, dass Kurkumin zum Beispiel oder auch Weihrauch oder. Man testet dann immer ganz viele Dinge oder das Labor testet dann ganz viele Wirkstoffe auf einmal. Sieht man manchmal, dass eben mehr von diesem TNF-Alpha ausgeschüttet wird. Und wenn das der Fall ist, haben wir eben zwei Probleme in der Arbeit mit Klienten. Erstens wollen wir natürlich nicht die Entzündung verstärken, wobei hier zu sagen ist, dass es die Entzündung nicht extrem verstärkt, sondern ein bisschen, ja? Und das ist ja schon nicht gut, wenn wir natürlich dem Klienten helfen wollen. Auf der anderen Seite, das für mich schwerwiegendere Problem ist, dass wir einfach eine Möglichkeit verschenken. Das heißt, der Klient macht das, er vertraut uns, er schöpft auch wieder neue Motivation und dann führt es dazu, dass es den Klienten nicht weiterbringt, vielleicht sogar ein Stück zurückwirft. Und das ist das größere Problem. Ja, deswegen ist es in solchen Fällen wichtig, hier genau zu sein, das nochmal zu testen und sicher zu gehen, dass wir da auch zum Ziel gelangen, nämlich die Entzündung runterzufahren. Und die dritte Betrachtungsweise dreht sich jetzt um die sogenannten Hype-Produkte. Produkte, die ein starkes Werbeversprechen haben, die eben auch stark beworben werden. Ja? Hier ist erstmal vorweg zu sagen, dass wir nur mit therapeutischen Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten. Das heißt mit Firmen, wir haben da einige Partnerfirmen, ja, also zum Beispiel die Teilnehmer an unserer Ausbildung, die bekommen da wirklich Firmen an die Hand, wo sie sicher gehen, dass das Dosierungen sind, dass das auch Quellen von Wirkstoffen sind, also wo werden die überhaupt gewonnen, die Wirkstoffe, ja, auch Dosierungen, die wirklich auch hilfreich sind. Und das sind meist Firmen, von denen man nicht viel sieht, die im Grunde auch nur mit Therapeuten zusammenarbeiten, wo man auch als Endverbraucher das bestellen könnte, aber man kennt sie eben nicht, weil sie in der Werbung nicht so oft vorkommen, beziehungsweise gar nicht vorkommen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Firmen, die sehr, sehr viel Werbung machen und die dann sagen, ja, empfehle doch deinem Klienten dieses oder jenes Pülverchen jeden Morgen zu geben, dann geht es dem schon besser. So, und viele machen das, die empfehlen das ihren Klienten, weil sie vielleicht auch dann daran noch mitverdienen, was jetzt erstmal nicht verwerflich ist. Und sie sehen dann vielleicht sogar, dass es dem Klienten kurzfristig auch besser geht, ja, weil da zum Beispiel Zucker drin ist, bestimmte Formen von Zucker und weil da vielleicht Enzyme drin sind. Und das gibt dem Menschen natürlich am Morgen erstmal einen kleinen Energieschub. Die Enzyme führen dazu, dass kurzfristig die Verdauung besser wird. Nur, wenn wir hier wieder mit dem gesunden Menschenverstand rangehen, müssen wir uns ja fragen, okay, aber warte mal, derjenige kann ja nicht ein Leben lang dieses Pulver zu sich nehmen. Und meine Zusammenarbeit hat ja auch irgendwann mal ein Ende. Wir wollen ja ein Ziel haben. Und das Ziel kann ja nicht darin bestehen, dass wir sagen, okay, du nimmst jetzt dieses Pulver immer und immer und immer wieder. Ja, das heißt also, kurzfristig mal Enzyme zu geben, um die Verdauung ein bisschen zu unterstützen, um dem Menschen auch wieder Energie zu geben, ist in Ordnung. Ja, demjenigen aber Zucker zu geben, ist verwerflich. Das heißt, wenn das Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche Hype-Produkte sind, wo eben in der Zutatenliste 3 Formen von Zucker vorkommen und die noch ziemlich weit vorne stehen, bitte weglassen. Allgemein sollte man immer versuchen zu verstehen, wie ein Wirkstoff wirkt, was das im Körper verursacht und sich überlegen, ist das wirklich die Ursache? Ja? Und wenn man das Gefühl hat, dass es nur kurzfristige Wirkung hat und die Wirkung wieder aufhört, wenn man das absetzt, ja, auch wenn man das nach 3 Monaten absetzt, ja, es kann ja sein, dass ich ein Nahrungsergänzungsmittel mal länger nehmen muss, das ist ja total normal, aber wenn ich es dann irgendwann absetze, dann sollte es eben auch von allein weitergehen. Also es sollte die Ursache lösen. Wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht der Fall ist, dann bitte auch nicht dem Klienten das mitgeben. Und die andere Frage ist immer Kombipräparate. Ja? Wenn eben da Werbung gemacht wird mit Präparaten, wo viele Wirkstoffe zusammengemengt sind und dann gesagt wird, ja, nur in der Kombination wirkt es, dann kann das natürlich richtig sein. Auch wir geben hier und da Kombipräparate. Nur hat man da immer 2 Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist, dass Kombipräparate in den Einzelwirkstoffen sozusagen oft nicht ausreichend gut dosiert sind. Ja? Das heißt also, wenn wir ja ein Kombipräparat haben, wo verschiedene Vitamin-B-Typen mit drin sind, dann sind die Vitamin-B-Typen oft nicht hoch genug dosiert, sodass es dann auch eine Wirkung hat. Darüber hinaus, das zweite Problem oder die zweite Herausforderung ist, dass die Kombination oft nicht die richtige ist. Das heißt, wir geben natürlich dann Kombipräparate, wenn wir sicher gehen, okay, die wirken im Körper auch auf die Weise, dass sie den Klienten voranbringen. Ja? Da wurde an alles gedacht, auf Grundlage der aktuellsten Studienlage. Das ist oft aber leider nicht der Fall, gerade wenn es um bestimmte Hype-Produkte geht. Letzter Punkt zu diesem Thema ist, dass hier oft minderwertige Quellen sozusagen verarbeitet werden, minderwertige Rohstoffe, manchmal aber auch sehr, sehr teure Rohstoffe, wo wir einfach in der praktischen Arbeit sehen, hey, hier wird proklamiert, ja, du musst da die Endstufe von gewissen Wirkstoffen einnehmen. Der Körper kann das nicht selber umwandeln. Das ist in manchen Fällen so, aber in vielen Fällen ist es eben so, dass man die Vorstufe geben muss, damit der Körper das dann selbst in die Endstufe umwandelt, dass wir sehen, dass das ein viel, viel zielführender am Ende ist. Ja? So wie sehen wir das zum Beispiel bei gewissen Neurotransmittern, wo wir eben Vorstufen geben. Ja? Und meistens ist es dann auch so, dass die Endstufe sehr, sehr teuer ist und man sich sehr, sehr viel Geld sparen kann, wenn man eben ein Kombiprodukt gibt, wo eher die Vorstufe drin ist, die dann viel, viel billiger ist. So, jetzt habe ich sehr viel geredet und dir drei Betrachtungsweisen mit auf den Weg gegeben zum Thema Toxizität, zum Thema individuelle Betrachtungsweise und zum Thema Hype-Produkte und Werbeversprechen. Und will dir aber auch nochmal sagen, dass es am Ende nicht darum geht, dass du alles weißt, dass du immer die richtige Antwort parat hast und dass du alle sozusagen Ecken der Gesundheit im Detail verstehst. Niemand hat alle Ecken sozusagen im Kopf, denn am Ende geht es darum, dass du ein Framework hast, dass du eine Struktur hast, innerhalb derer du dich bewegen kannst und damit die groben Fehler eben schon ausgemerzt sind. Wir haben so ein Framework entwickelt, so eine Struktur, bilden dahingehend schon seit langem eben unsere Teilnehmer aus, haben da eine Ausbildung und ein Mentoring-Programm. Wenn dich sowas interessiert, dann trag dich hier runter, also hier runter ist ein Link, da kannst du dich für ein Beratungsgespräch eintragen, 60 Minuten kostenlos und unverbindlich, wo ein Experte von uns aus dem Team schauen wird, okay, wo stehst du gerade, was sind deine Ziele und was sind von da ausgehend sozusagen deine nächstbesten Schritte. Und wenn wir das Gefühl haben, hey, das passt, wir können dir da weiterhelfen, dann machen wir dir auch gerne ein Angebot, wie wir hier zusammenarbeiten können, wie du zum Beispiel Teilnehmer, Teilnehmerin unserer Ausbildung werden kannst oder eben Teilnehmer, Teilnehmerin unseres Mentoring-Programms. In diesem Sinne danke ich dir, dass du bis hierhin dabei geblieben bist, wünsche dir noch einen schönen Tag und würde sagen, bis ganz bald, bleib gesund, dein Philipp.